Wir wollen gemeinsam aufschlagen Epheser 1, Vers 13. Das ist die erste Stelle, die wir gemeinsam gleich überlegen werden im Zusammenhang eben dieses Themas, wenn wir über das Werk des Heiligen Geistes im Leben der Gläubigen oder des Gläubigen sprechen. Gestern Morgen, wir haben wieder unsere Gebetszeit gehabt mit den Brüdern aus der Gemeinde, und als wir rausgegangen sind, als wir fertig waren, fragt mich Willy Bonn: Und hast du deine Predigt fertig? Und ich sage: Ja, ich habe sie fertig. Und dann sagt er: Naja, nun, was predigst du denn? Und ich sage: Morgen ist Pfingsten, so das Thema ist eigentlich vorgegeben. Und er hat überlegt, er sagt: Ja, das Thema ist eigentlich vorgegeben. Es ist gut, dass wir diese besonderen Feiertage, kirchlichen Feiertage, biblischen Feiertage, es ist ein für die Gemeinde außergewöhnlich wichtiger Tag, es ist die Geburtsstunde der Gemeinde. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir Geburtstag haben. Naja, wenn man älter wird, vielleicht nicht so. Ja, ich weiß es nicht. Aber die Geburtsstunde der Gemeinde, das ist doch etwas Gewaltiges, etwas Herrliches. Und für mich als Prediger, ich denke, das ist mit der eine Tag, an dem es mir sehr einfach fällt, zu predigen, weil es etwas Schönes ist, etwas Segensreiches ist, darüber nachzudenken, was der Herr Jesus dann auch bewirkt durch den Heiligen Geist in unserem Leben. So, viele Christen heute können leider mit dem Heiligen Geist nicht allzu viel anfangen. Und wenn wir so ein bisschen die Geschichte, die Kirchengeschichte verfolgen, dann wissen wir da auch, warum das so ist. Ja? Und wenn man sie darauf anspricht, auf die Person des Heiligen Geistes, es ist eine Person, dann werden sie so ein bisschen verlegen und manche werden es auch ein bisschen ärgerlich, dass man sie daraufhin anspricht. Und ich verstehe das. Sie meinen dann, dass man so ein bisschen charismatisch angehaucht ist, ja, wenn man nur den Heiligen Geist erwähnt. Aber warum? Ja? Und warum das so ist, wissen wir auch, weil andere Menschen, die Charismatiker, ja, das sind wiederum Christen, die sagen: Oh, wir wissen genau, wie man den Heiligen Geist einzuordnen ist. Und dann erzählen sie einen Quatsch. Und sie sprechen darüber, was der Heilige Geist im Leben, ihrem Leben tut und was er wirkt. Und wir merken, das, was sie erzählen, ist eigentlich mit der Bibel nicht so übereinzubringen. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ja? Weil die einzige Quelle, die uns genau auch über den Heiligen Geist informiert, das ist die Bibel. Es ist nicht unser Gefühl. Es ist nicht unser Verständnis. Es ist nicht einmal das, was wir vielleicht mal erlebt haben. Das, was wir in der Bibel lesen, das ist die Realität. Ich habe hier geschrieben, die Bibel ist unser Parameter. Wisst ihr, was ein Parameter ist oder was das ist? Parameter ist eine unveränderliche Größe. Ja, wenn Gott spricht, und das ist Gottes Wort, was wir in unseren Händen haben, wenn wir die Bibel aufschlagen und lesen, dann ist das, was wir in der Heiligen Schrift finden, dann sind uns praktisch die Grenzen für unser Verständnis festgelegt. Und dann dürfen wir darüber hinaus auf gar keinen Fall gehen. Das ist zu gefährlich. So das Gefühl des Menschen, sein Erleben, so schön es auch sein mag, ist nicht das Ausschlaggebende, es ist das Wort Gottes. So, und heute, wenn wir über das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben als gläubige Menschen nachdenken, wollen wir genau das machen. Wir wollen nicht in die Kirchengeschichte schauen. Naja, wir schauen natürlich zurück auf das Pfingsten, das erste Geburtsstunde der Gemeinde, wir können das machen. Aber wir schauen nicht in die Kirchengeschichte, die manches schon erlebt, angeblich erlebt hat, aufgrund dessen, dass der Heilige Geist besonders gewirkt hat, sondern wir schauen auf das Wort Gottes. Ja, das ist die Basis für uns, auch heute Morgen, wenn wir dieses wichtige Thema des Heiligen Geistes in unserem Leben überdenken. Und die erste Stelle, die ich mit uns lesen will, ist aus Epheser 1, Vers 13, eigentlich der letzte Abschnitt dieses Verses, weist uns auf eine absolut wichtige Angelegenheit im Zusammenhang der Inwohnung des Heiligen Geistes in uns. Hören wir einmal, was das Wort Gottes sagt in Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ihr seid als Gläubige, als ihr gläubig geworden seid, als ihr wiedergeboren wurdet, regeneriert worden seid durch den Heiligen Geist, ihr seid, ich bin, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ja. So, das heißt, dass wir es vorher nicht waren. Nun aber in der Wiedergeburt das sind. Und das ist ja ein sehr interessantes Konzept, was hier gebraucht wird, das der Versiegelung, um auf eine sehr, sehr wichtige Wahrheit hinzuweisen. Der Heilige Geist versiegelt den echten Gläubigen für Gott. Ja? Vor seiner Wiedergeburt war es nicht, nun ist es aber. Und wie gesagt, an dieser Stelle wird ein Bild gebraucht, dass wir, ich denke, wir kennen das alle. Kennt ihr das, was es meint? Wisst ihr, was es meint, versiegelt zu werden oder Versiegelung? Ja? Vielleicht habt ihr es sogar erlebt, dass eine Urkunde versiegelt worden ist. Und was bedeutet das, dass zum Beispiel eine Urkunde versiegelt worden ist? Es bedeutet, dass nur einer, der befugt ist, ja, dieses Siegel aufzubrechen, das auch aufbrechen kann. Ja, und niemand anders darf eigentlich da dran gehen. Ich kann mich erinnern, in meiner Ausbildung als Kfz-Mechaniker, das ist schon lange her, sehr, sehr lange her, in der Zeit haben wir das noch oft gemacht, dass wir die Motoren eingestellt haben. Ja, da war eine bestimmte kleine Schraube am Vergaser oder an der Einspritzpumpe, an dem man justiert hat, sodass man hat damit bestimmt, wie viel Sprit, wie viel Benzin in den Motor kam, sodass das Gemisch stimmte, Benzin mit Sauerstoff. Ja. Und jedes Mal, wenn ein Auto dann in unsere Werkstatt gekommen ist, zur Wartung, haben wir das gemacht. Ja, und diese kleine Schraube dann in dem Vergaser, damals gab es noch sehr viele Vergaser, hört sich so komisch an, Vergaser, kennt ihr das noch, was ein Vergaser ist? Ihr kennt das. Ja. Ich habe das immer eingestellt und dann haben wir diese kleine Schraube, wir haben sie versiegelt, verplombt hieß das. Und der Sinn und Zweck dieser Versiegelung war einfach, dass der Eigentümer nicht auf den Gedanken kam, oh, das Auto läuft so ein bisschen komisch oder ich will ein bisschen mehr Benzin sparen, dass er dann da dran geht und an der Schraube dreht. Ja, so die Versiegelung hat dafür gesorgt, dass nur der befugte Mechaniker, ein Mechaniker, der dafür ausgebildet ist, da auch dran gehen kann. Ja. Und hier im Text wird uns gesagt, dass Gott jeden wiedergeborenen Gläubigen mit dem Heiligen Geist versiegelt für sich selbst. Und dieses Siegel in dem Gläubigen beweist der unsichtbaren Welt des Geistes, dass wir Gottes Eigentum sind. Ich schaue euch an, sagen wir mal Bill, der heute die Schriftstelle gelesen hat. Ich kann das nicht sehen, dass er versiegelt ist mit dem Heiligen Geist. Ich kann das ahnen und sagen, ja, ich sehe an den Früchten des Geistes, dass er wiedergeboren ist. In der geistlichen Welt ist es anders. Ja, die geistliche Welt erkennt sofort, wer versiegelt ist mit dem Heiligen Geist und wer nicht. Ist das bedeutend? Erinnert ihr euch an die Geschichte, die Jesus seiner Zeit erzählt hat, als er erzählte, dass von diesem bösen Geist, der einen Menschen verlässt und dann umherzieht in den verschiedenen, in den Landen, könnt ihr noch? Ja? Und es ist so, als würde er Urlaub machen. Ja, er war in einem Menschen, der böse Geist war in einem Menschen. Jetzt macht er plötzlich Urlaub, schaut sich das Ganze an, vielleicht wo er noch einziehen kann. Aber dann denkt er, ach, ich gehe zurück. Und dann geht er zurück und findet das Leben dieses Menschen schön geschmückt. Ja, und er zieht wieder ein. Und nicht nur das, was sagt uns das Wort? Er lädt 7 andere Geister, die noch schlimmer sind wie er, dass sie mit einziehen. Ist doch schön, ja? Squatters. Habt ihr von denen gehört? Ja, jetzt in Nachrichten ist das ganz, ja, ganz aktuell. Ja, dass Menschen, denen die Häuser nicht gehören, einfach reinziehen und denken, oh, ja, das ist mein Haus jetzt. Jesus sagte in Matthäus 12, 45, er sagte, daraufhin geht er und holt 7 andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst, und sie ziehen in das Haus ein, also in das Leben des Menschen, und wohnen dort. Ihr Lieben, das ist nicht einfach ein etwas Ausgedachtes, was Jesus hier weitergibt, um ein Prinzip deutlich zu machen. Das ist die Realität. Und um genau das zu verhindern, dass ein böser Geist, ein Dämon, in einen Menschen einzieht, in einen gläubigen Menschen einzieht, ja, versiegelt Gott seine Menschen. Jedes Mal, wenn ein Dämon, böser Geist an uns vorbeigeht, wir merken das nicht. Er weiß ganz genau, zu wem wir gehören. Ist das wichtig? Ist das wichtig? Ja? Natürlich ist das wichtig. Lebend in dieser gefallenen Welt, die voll ist mit all diesem Übel und der Sünde und mit dem, ja, ist es wichtig, dass eben diese böse Welt, die geistliche Welt, weiß, zu wem wir gehören. Wundert ihr euch manchmal darüber, wie Menschen heutzutage sich benehmen? Ich weiß nicht, ob das immer so war, aber wenn ich mir heute anschaue, wie manche sich benehmen, das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Viele Menschen, die heute kein Problem haben, ungeborene Babys im Leib der Mutter zu töten. Sie werden auf der anderen Seite, die finden nichts dabei. Die applaudieren das und freuen sich, die demonstrieren dafür. Auf der anderen Seite aber wären sie gewalttätig, wenn man einen Hund tötet. Das ist doch nicht normal. Denkt ihr, dass es normal ist? Das ist nicht normal. Wundert ihr euch über dieses absolute perverse Verhalten der modernen Gesellschaft? Ich meine, Homosexualität ist ja fast kein Thema mehr. Heute reden wir oder lesen wir und sehen wir von all diesen Transvestiten. Ja, das füllt die Schlagzeilen. Und was die alles anstellen, also da hält man sich echt die Ohren zu und die Augen zu, man will das gar nicht sehen. So, Menschen lebend heute im Westen, ihr Lieben, sie haben es noch nie so gut gehabt. Noch nie. Und so bequem. Und zu keiner anderen Zeit gab es mehr psychisch kranke Menschen als heute. Jährlich gibt Kanada 45 Millionen Dollar aus für Mental Health. 45 Millionen für Mental Health. Und wisst ihr, die Lösung zu diesem Mental Health Problem, wie auch zu allen anderen Problemen in dieser Welt, haben wir hier in unserem Text. Epheser 1, Vers 13. Ja. Es ist der Hinweis darauf, dass der Mensch sein Leben Gott anvertrauen muss, sich an Jesus wenden muss und dann versiegelt wird, wenn er aufrichtige Buße tut, und dann versiegelt wird mit dem Heiligen Geist von Gott selbst. Und mit diesem Siegel bekennt sich Gott zu seinen Kindern und proklamiert es vor der geistlichen Welt. Diese gehören mir. Und niemand aus der geistlichen Welt kann sie antasten. Ja. Und ihr Lieben, nur so, nur mit dieser Versiegelung des Heiligen Geistes sind wir richtig zugerüstet für das Leben als Menschen Gottes in der Zeitlichkeit. Nicht vorher. Nicht vorher. So kommen wir zu der zweiten Aussage, die wir uns anschauen wollen, Johannes 16, Vers 13. Jesus spricht selber hier und er sagt Folgendes im Zusammenhang des Heiligen Geistes. Johannes 16, Vers 13. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. So wer führt zu dem vollen Verständnis der Wahrheit? Es ist der Heilige Geist. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Folgend habe ich diese Antwort ausformuliert. Der Heilige Geist lehrt uns und uns als wiedergeborene Menschen und weist uns als wiedergeborene Menschen ein in die Angelegenheiten Gottes. Halten wir das noch einmal fest, was Jesus sagt. Er sagt, er wird euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Sehr, sehr wichtig, dass wir das sehen, dass hier zuallererst die Wahrheit über Jesus gemeint ist, der ja die Wahrheit ist. Aber mit anderen Realitäten ist das genauso. Zum Beispiel mit der Frage, wie ist denn die Welt entstanden? Die Wahrheit haben wir hier. Und ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten, das zu glauben. Ja? Ich kann mich erinnern, in Russland, genauso wie in Deutschland, wurden wir bombardiert mit dieser Evolutionslehre. Meine Güte, euch ging es wahrscheinlich genauso. Und wie wurden wir ausgelacht als Christen, wenn wir sagten, die Bibel spricht aber davon, dass Gott in 6 Tagen die Welt geschaffen hat, am 7. sich ausgeruht hat, obwohl es nicht braucht, sondern hier wird ein Programm gegeben für uns als Menschen, Lebenden dieser Welt. Gott muss sich ja nicht ausruhen, er tut das für uns, damit wir ganz genau wissen, an einem Tag müssen wir uns ausruhen. Sollten wir uns ausruhen, auf jeden Fall. So, wir lesen diese Wahrheiten aus der Heiligen Schrift, dass Gott, er spricht und es wird, und wir sagen, kein Problem, genauso war das. Aber die Menschen lachen darüber. Warum lachen sie darüber? Wir denken, sind sie vielleicht klüger? Sind sie vielleicht mehr informiert wie wir? Nein, sie haben nicht den Heiligen Geist, der ihnen eben diese Wahrheit öffnet, erklärt. Wie ist es mit der Ehe? Was ist eine Ehe überhaupt? Ich schlage das Wort Gottes auf und lese ein Mann, eine Frau. Und ich habe überhaupt keine Probleme zu sagen, so ist das. Ja, heutzutage, oh no, 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 wir sind ja fortgeschrittener, wir sind moderner geworden. Nicht ein Mann, eine Frau, es kann Mann, Mann sein, Frau, Frau und wir weiß nicht noch alles. Kirchen, die so etwas bejahen und sogar segnen, wie können das genau von der Heiligen Schrift einordnen? Die haben nicht den Heiligen Geist. Und was sagt Jesus über Menschen, die den Geist Gottes nicht haben, die sind nicht sein. So ärgern wir uns nicht. Ärgern wir uns nicht, wenn wir diese Dinge miterleben. Ja, was in anderen Kirchen passiert oder Gemeinden passiert. Wir können wissen, ein Mensch, der den Heiligen Geist nicht hat, der kommt auf allerhand Gedanken. Aber für uns als Menschen, die beseelt sind, versiegelt sind durch den Heiligen Geist, das ist für uns die Realität. Und diese Wahrheit, in diese Wahrheit führt uns der Heilige Geist. Er sagt, überhaupt kein Problem. Die Sache ist ja die, und uns ist das bewusst, aber vielen Menschen ist das nicht bewusst. Die Menschen hören etwas, das sagt die Bibel, da hat mal ein Esel geredet. Ja, könnt ihr euch erinnern an die Geschichte mit dem Bilian? Ein Esel hat geredet und gesagt, wie kann das sein? Wie kannst du so etwas glauben? Ui. Ein Deutscher, der so ein bisschen unfreundlich ist, der würde sagen, es ist überhaupt kein Problem. Ich habe direkt einen vor mir, der mit mir redet. Ja? Aber wir sind nicht so unfreundlich. Wir sagen, Mensch, wenn Gott Gott ist, ja, er kann einen Papagei so singen lassen, wie Elvis Presley gesungen hat oder was weiß ich. Oder er kann einen Papagei Shakespeare aufsagen lassen, vorne nach hinten, in Kantonis, in Chinesisch. Kein Problem. Was ist das Problem? Ja. Wenn Gott Gott ist, dann kann er auch auf dem Wasser gehen. Wenn Gott Gott ist, dann kann er Wasser in Wein verwandeln. Kein Problem. Aber die Menschen können das nicht glauben. Warum nicht? Weil sie den Heiligen Geist nicht haben. Ja. Das war letzte Woche. Nur vor 2 Wochen habe ich einen Kommentar gelesen von einem Schauspieler. Und er sagte, stellt euch mal vor, er sagte, die Bibel ist das schlimmste Buch der ganzen Welt. Bibel ist das schlimmste Buch der ganzen Welt. Und ich habe mich am Anfang geärgert. Ich dachte, wer kann denn so eine Eselei überhaupt aussprechen? Ja, wenn wir zum Beispiel die Bergpredigt lesen. Übrigens, unser Premierminister Trudeau hat bei dem Gebetsfrühstück, das vor 2 Wochen auch gewesen ist, hat die Bergpredigt zitiert. Ja? Und hat auch gesagt, und ich glaube ihm das, dass er seit 11 Jahren nicht einmal das Gebetsfrühstück verpasst hat. Was bedeutet das? Ja, nicht allzu viel, aber auf jeden Fall, dass er mit den christlichen Werten, mit der christlichen Schrift vertraut ist und deshalb auch keine Entschuldigung hat. Das, ja, so sehe ich das. So, und dieser Schauspieler, Schauspieler sind sowieso keine cleveren Leute, keine intelligenten Leute, sagt, die Bibel ist das schlimmste Buch der ganzen Welt. Ja, so ist euch bestimmt schon aufgefallen, dass die Schauspieler immer wieder uns belehren wollen oder Menschen belehren wollen, wie sie zu denken, wie sie sich zu verhalten haben, wie sie zu leben haben. Und wir wissen, ich gehe zurück zu dieser Geschichte mit dem Geist, der umherzieht, ja, und dann plötzlich in einen Menschen einzieht. Mir kommt das wirklich so vor, dass in sehr vielen Schauspielern, die so herrlich daher stolzieren, ja, nicht nur ein Geist lebt, sondern mehrere Geister leben. Und dann irgendwann offenbart sich das und dann, ja, wissen sie sich keinen Ausweg, als sich selbst umzubringen. Wie auch immer, ihr Lieben, wir verstehen das. Um die Bibel glauben zu können, um diese wunderbaren Wahrheiten, Realitäten als Wahrheiten und Realitäten zu erkennen, bedarf es des Heiligen Geistes im Leben eines Menschen. Ja, und deshalb, ich weiß es, wir sind gesegnete Menschen, absolut gesegnete Menschen, wenn wir die Bibel aufschlagen können, von A bis Z und sagen können, ich glaube allem, was geschrieben steht. Warum können wir das sagen? Weil der Heilige Geist in uns lebt. Dritte Antwort. Der Heilige Geist gibt dem Gläubigen die notwendige Lebens- und Widerstandskraft. Als Christ lebend in dieser Zeitlichkeit. Lasst uns gemeinsam aufschlagen, Römer 8, Vers 11. Ich muss hierzu etwas sagen, ihr Lieben, das ist, ihr habt das auch erlebt. Man liest die Bibel, man weiß, was da steht, aber manche Wahrheiten gehen an einem vorbei, weil man oft damit konfrontiert worden ist und man verinnerlicht diese Wahrheit nicht. Und so war das mit dieser Stelle hier in Römer 8 und mir. Ich kannte diese Passage, aber irgendwie konnte ich das nie verinnerlichen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis mir das deutlich wurde. Ah, so ist es. Lass uns gemeinsam die Stelle lesen und dann will ich uns auf etwas sehr, sehr Wichtiges aufmerksam machen. Römer 8, 11 bis 12. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten erweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Okay, und dann, und das könnt ihr ruhig unterstreichen, weil das absolut wichtig ist. So sind wir also ihr Brüder. Und die Schwestern sind mit unter den Brüdern hier im Text. Dem Fleisch nicht verpflichtet. Was? Wirklich? Ja, das ist, was das Wort sagt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Und wir wissen genau, was da steht. Hier lesen wir von der Wahrheit, dass ein Mensch aus sich heraus, erst einmal, aus sich heraus nie Gott gefallen kann. Nie so leben kann, dass Gott sagt, oh, der ist gerecht, der ist gut, der ist ehrlich, den nehmen wir an, da ist ein Potenzial. No. Ein Mensch der Sünde, der natürliche Mensch, der in seinem Fleisch lebt, der dem Fleisch folgt, der nie Wiedergeburt erlebt hat, der wird Gott nie gefallen können. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir lesen, ist aber Folgendes, dass ein Mensch aber, der den Heiligen Geist in sich hat, aufgrund dessen, dass er wiedergeboren hat, dieser ist dem Fleisch nicht verpflichtet. Das bedeutet, dass wenn die Sünde an uns herantritt, und ihr Lieben, wir leben in einer sündigen Welt, die Sünde wird immer an uns herantreten, manchmal fallen wir, ja, es ist so, und dann werden wir aber wieder zur Buße geführt. Aber wenn die Sünde an uns herantritt, wir können wissen, weil wir der Heilige Geist in uns lebt, weil wir die Kraft Gottes in uns haben, wir müssen nicht sündigen. Wir sind dem Fleisch nicht verpflichtet. Das ist, was das Wort sagt. Wir müssen nicht sündigen. Ein natürlicher Mensch, er wird, er muss, er kann nicht anders. Mit einem Gläubigen ist das etwas anderes. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Ja, das heißt, wenn ein Christ kommt und sagt, oh, ich kann von einer bestimmten Sünde nicht lassen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und nach einer Zeit lang denkt er, ach, it is what it is, so ist es nun einmal. Ja, ich muss irgendwie damit zurechtkommen, dass ich eben diese Sünde nicht bezwingen kann. Das ist nicht richtig. Nicht richtig. Entweder ist dieser Mensch nicht wirklich wiedergeboren oder er lebt in einem Zustand, wobei er den Heiligen Geist, was ist das Wort, was ich suche?
Betrübt,
ja, genau. Der Zustand der Betrübung des Heiligen Geistes. Und er merkt das gar nicht. Ihr Lieben, diese Sünden werden an uns immer wieder herankommen. Lügen, Zorn, manche haben Probleme mit Spielsucht, manche haben Probleme mit der Unterhaltungssucht, dass sie ständig vor der Glotze hängen müssen und sich das reinziehen müssen, was da im Fernsehen läuft. Es gibt verschiedene Arten und Weisen der Sünde. Das Wort sagt uns ganz deutlich, was immer es ist, was an uns herantritt, was immer es ist, wir sind dem Fleisch nicht verpflichtet. So können wir sagen, Sünde, ich muss dir nicht gehorchen, ja? Und ich muss dir deshalb nicht gehorchen, weil der Heilige Geist in mir lebt und in mir diese Kraft Gottes dann auch wirksam ist, genau das zu sagen. Ich muss ja nicht, ich muss nicht sündigen. Nun ja, ihr Lieben, ist das wichtig? Ist das wichtig, dass wir eben diese Kraft Gottes in uns haben, die uns praktisch zurüstet angesichts all dessen, was um uns herum passiert? All der Kram, all das, was uns eingebläut wird. Oh, so musst du denken, so musst du glauben. Ja, diese Dinge. Ist es wichtig, dass der Heilige Geist in uns lebt und uns auf die Wahrheit hinweist, das Wort des Gottes, und sagt, das, was uns die Welt sagt, ja, das lass die mal reden. So ein Kram, manches davon ist richtig, das meiste ist sowieso Müll. Ja, hör lieber auf das Wort Gottes, schau auf das Wort Gottes. Wunderbar. Wunderbar, dass wir als Menschen Gottes zugerüstet sind, lebend in der Zeitlichkeit. Für euch war das genauso wichtig, als ihr damals in eurer Jugend, in eurer Teenagerzeit gelebt habt, und für uns umso mehr, weil die Welt wird ja nicht besser. Oh, wir haben viele neue Errungenschaften. Ja, der Mensch kann dies, der Mensch kann jenes, ja, aber das moralische Verständnis des Menschen, wird das besser? Das wird immer schlimmer. Ja, und dann kommen die an uns heran, diese Alphabet-Leute, sage ich mal, und sagen, oh, ihr liebt nicht richtig, wenn ihr uns nicht bejaht. Ja, wie verhalten wir uns diesen Menschen gegenüber? Wir gehen zurück zum Wort Gottes und weisen sie auf diese Dinge hin, die das Wort Gottes auch so deutlich sagt. Ja. So, was ist also der Sinn und Zweck der Innewohnung des Heiligen Geistes im Leben eines Menschen? Wir haben gesagt, er versiegelt den gläubigen Menschen vor Gott, für Gott. Absolut wichtig. Er lehrt uns und führt uns ein in die Angelegenheit Gottes, Angelegenheiten Gottes, so habe ich das gesagt. Und dann der Heilige Geist gibt dem Gläubigen die notwendige Lebens- und Widerstandskraft als Christen. Viertens, er versorgt uns mit geistlichen Gaben. 1. Korinther 12, Vers 7. 1. Korinther 12, Vers 7. Da will ich nicht allzu viel sagen, das ist ganz klar. Ich erzähle das immer wieder oder ich sage das immer wieder, weil das Wort uns darauf hinweist, dass wenn wir wiedergeboren werden, wir mindestens eine Gabe von Gott bekommen, die wir dann ausleben sollen im Zusammenhang der Gemeinde. Und dann auch natürlich im Zusammenhang der Welt, dass wir als Missionare ja wirksam sind. In der Weise, wie Gott uns begabt hat. Ob das musikalisch ist, ob das nun darin besteht, dass wir uns sehr gut ausformulieren können und die Wahrheiten wunderbar mitteilen können. Ja, oder ob wir einfach diese praktischen Gaben haben der Gastfreundschaft. Ihr Lieben, ist Gastfreundschaft eine Gabe? Manche sagen, oh, das ist doch nichts Besonderes. Es ist. Ja? Und wenn man diese Gabe hat, wie schön ist es, dass man diese Gabe auch innerhalb der Gemeinde auslebt. Und das ist das, was das Wort sagt. 1. Korinther 12, Vers 7. Und ich lese einmal aus der neuen Genfer Übersetzung. Hört sich ein bisschen anders an, als was ihr habt, aber da wird es ganz genau erklärt. Es wird gesagt, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Stellt euch vor, wir alle wären begabt im Singen, sage ich mal, aber nicht in anderen Dingen. Das wäre langweilig. Und Gott weiß das doch. Und deshalb begabt er die Menschen in der Gemeinde anders. Aber warum? Oder warum tut er das? Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Und das ist der Zusammenhang. Das ist es, wo wir unsere Gaben ausleben müssen. Und das habt ihr auch gemacht. Ja, in eurem Leben, als ihr gedient habt, in der Weise, wie Gott euch begabt hat, in der Gemeindeleitung, im Chor, am Instrument, ja, Klavier, was immer es gewesen ist. So, ich denke, ich brauche darauf nicht einzugehen, aber auf der anderen Seite will ich noch einmal unterstreichen. Schaut einmal, all diese Gaben, die genannt werden, zum Beispiel in 1. Korinther 12, ja, der Gabe das und jenes, wir können das nachlesen, die sind alle notwendig für eine Gemeinde. So, Gott sorgt dafür, dass eine Gemeinde nicht nur besteht, sondern sich auch ausweitet. Ja, so, Gott wirkt durch diese Gaben, die er den Menschen gibt, in dieser Weise, dass die Gemeinde dann auch wachsen kann und sich zurüsten kann. Wunderbar, wunderbar, dass Gott das alles so wunderbar geplant hat und festgelegt hat und nun auch seinen Heiligen Geist den gläubigen Menschen gibt, sodass sie das richtige Verständnis haben, auch im Zusammenhang der Gaben. Ihr Lieben, welche Gabe ist denn die wichtigste? Es gibt nicht die wichtigste. Alle Gaben sind wichtig. Alle Gaben sind notwendig. Erinnert ihr euch an das Bild eines Körpers? Ja, naja, wenn uns eine Hand fehlt, ist unangenehm, aber wir können immer noch leben. Ja, aber ist nicht gut. Und wenn die Gemeinde wie so ein Leib ist, jede Zeigefinger ist wichtig, Daumen ist wichtig, Augen sind wichtig, Ohren sind wichtig und genauso ist es mit den gläubigen Menschen, die eben auf ihre Weise, so wie Gott will, begabt sind. Wir können nicht sagen, oh, der predigt gut, das ist die beste Gabe. Ja, oder er kann wunderbar singen, das ist wunderbar. Es ist auch schön, aber ist sie wichtiger als die anderen Gaben? Ja, alle Gaben sind wichtig. Fünftens, Römer 8, 26, auch eine sehr, sehr schöne Realität, auf die uns das Wort Gottes hinweist. Und ich muss langsam hier zur Landung ansetzen, merke ich, der Heilige Geist vertritt uns im Gebet. Also, überlegt einmal, was das Wort Gottes uns sagt. Ich lese uns aus Römer 8, 26. Vers. Und auch der Geist Gottes trifft mit Flehen und Seufzen für uns ein. Wir sagen, wenn das Wort Gottes das so sagt, er tut das. Ist das wichtig? Sehr wichtig. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Ihr Lieben, manche von uns sind wirklich begabt oder sie können das wunderbar, ihre Gebete aussprechen. Grammatisch, vom Inhalt her, von der Intensität, wie man das spricht, wunderbar. Reicht das allein für Gott, so ein Gebet? Ist schön, schön. Wenn der Heilige Geist uns nicht vertritt, so ist das beste Gebet, das schönste Gebet, das wir sprechen, nicht gut genug. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und auch der Heilige Geist trifft mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Es wird nicht gesagt, nur in den Momenten, wo es uns nicht gut geht. Und ihr habt das alles auch erlebt. Manche Lebenssituationen kommen, man ist so schwer belastet, man kriegt kein Wort im Gebet raus. Man ist nur, ja, man seufzt, man kann nicht beten. Und dann denken wir, oh ja, die Heilige Schrift sagt, wir werden vom Heiligen Geist hier im Gebet, er vertritt uns im Gebet vor Gott. Ist nicht nur in solchen Situationen, es ist schon wahr, dass dem so ist, aber es ist nicht nur so, wenn wir die Schrift anschauen. Es wird uns gesagt, grundsätzlich ist es so, dass wir gar nicht wissen, wie wir beten sollen. Immer. Warum? Ihr Lieben, wenn wir die Heiligkeit Gottes wirklich verstehen würden jetzt, wir würden flach liegen. Und vor diesen heiligen Gott zu kommen, mit meinem schwachen, ja, Deutsch, mit den schwachen Worten, die ich ausspreche, es ist nicht genug. Wir müssen den Heiligen Geist haben, der eben dieses schwache Gebet, so schön wie es gesprochen wird, oder schlecht, so schlecht wie es gesprochen, der das nimmt und so formt, ja, dass es Gott wohlgefällig ist. Wir müssen den Heiligen Geist haben, gerade auch im Zusammenhang des Gebets. Und manchmal, ihr Lieben, nicht manchmal, sondern oft merke ich das, die Dinge, die ich bete, ich erschrecke mich selbst, oh, wieder ich, wieder geht's um mich, wieder geht's um meine Sache und. Ja, ich bin froh, dass der Heilige Geist genau das tut, mich im Gebet vertritt. Sechste Antwort. Johannes 14, Vers 16, Jesus lehrt hier seine Jünger und er spricht davon, dass der Heilige Geist ein Beistand ist an seiner Stelle. Johannes 14, Vers 16, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Einen anderen meint, so wie Jesus Beistand für die Jünger gewesen ist, so ist der Heilige Geist nun der Beistand für uns, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Ja? Interessant, dieses Wort Beistand ist das Wort Paraklet. Wird 5-mal im Neuen Testament gebraucht, 4-mal im Zusammenhang des Heiligen Geistes und 1-mal im Zusammenhang mit Jesus. So ist es schon richtig, dass wir das genauso sagen können, genauso wie Jesus seinen Jüngern beigestanden hat. Genauso, genau diese Rolle übernimmt der Heilige Geist in uns. Nur, dass wir ihn nicht sehen. Interessanterweise, ich habe das auch nicht gewusst, aber die islamischen Gelehrten, die Mohammedaner, die sagen, oh, der Beistand, von dem Jesus hier redet, das ist Mohammed. Jesus spricht also hier schon darauf hin, dass Mohammed eines Tages kommen wird, der uns dann als Beistand dient. No, überhaupt nicht, das ist Quatsch. Ja? Das ist das Verdrehen der Schrift. Das funktioniert überhaupt nicht. Wir wissen ganz genau, dass hier nicht von Mohammed die Rede ist, sondern von dem Heiligen Geist. Besonders dann, auch wenn wir den Zusammenhang lesen, wo Jesus von dem Heiligen Geist spricht. Nun, Ich habe in meinem Leben noch nie einen Rechtsanwalt oder Rechtsbeistand gebraucht in einem Gerichtssaal. Ihr habt vielleicht schon, ich weiß es nicht. Noch nie und ich möchte das auch nicht. Ich will das nicht, ich hoffe, dass es nie so sein wird. Aber wenn das mal passiert und mich jemand anklagt, ja, dann bin ich froh. Wenn ich einen sehr guten Rechtsanwalt habe, der sich genau auskennt mit dem ganzen Lingo, also mit der Sprache und ganz genau weiß, wann man sprechen muss, worauf man hinweisen soll, dann werde ich froh sein, solch einen Advokaten. Das ist das Wort, auch was hier gebraucht wird. Paraklet ist Advokat, ja, oder Beistand. Ja, ich bin froh, wenn ich so einen Advokaten haben werde. Und schaut einmal was. Und das ist ja auch die Realität, auf die wir uns auf die wir aufmerksam gemacht werden von der Heiligen Schrift. Offenbarung 12, Vers 10. Hier wird Satan als der Verkläger der Brüder erklärt. Nicht nur das, hören wir genau hin, was die Schrift sagt. Offenbarung 12, Vers 10. So, es wird gesagt, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder. Das wird in der Zukunft sein. Und dann wird gesagt, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Das bedeutet, Tag und Nacht verklagt Satan die Gläubigen vor Gott bis zu diesem Zeitpunkt, wenn er aus dem Himmel hinausgeworfen wird. Ja, bis zu diesem Zeitpunkt macht er diese Aufgabe. Und er nimmt sie sehr, sehr ernst. Er verklagt euch, mich, vor Gott dem Vater. Und wisst ihr, da gibt es genug, um uns zu verklagen. Wir haben falsche Gedanken, wir sprechen manche falsche Worte aus, wir sind manchmal zornig und. Da gibt es genug an Anklage gegen uns. Und das ist es, weshalb wir einen Anwalt, einen Beistand in dem Heiligen Geist haben müssen, der uns vertritt. Solange der Heilige Geist in uns lebt, haben wir den rechten Anwalt, Advokaten, hier in der Zeitlichkeit, ja, und in der Ewigkeit ist es der Herr Jesus, der als Hohepriester uns vertritt und auf die Kraft seines vergossenen Blutes hinweist im Zusammenhang unserer Sünde. Und das ist das, was uns von unserer Sünde reinigt. Die siebte Antwort, ich muss mich beeilen, finden wir in Epheser 1, Vers 14. Ein wunderbarer Vers, der uns in die Zukunft weist, wenn wir eins vor Jesus stehen. Es wird gesagt, Epheser 1, Vers 14, der Heilige Geist, ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums hin zum Preis seiner Herrlichkeit. So, Anzahlung, der Heilige Geist ist eine Anzahlung. Das Wort, das hier gebraucht wird im Neuen Testament, ist auch ist das Wort Arabon. Und Arabon ist in der griechischen Sprache, wurde er früher gebraucht, für den Verlobungsring. Der Verlobungsring war das, ja, Arabon. So haben die Griechen das früher genannt. Und Verlobungsring ist ja ein Symbol des Versprechens. Man gibt sich einander das Versprechen, dass man treu ist. Ja, sich gegen seit ich treu ist. Und das ist genau das Bild, was hier gebraucht wird. Ja? Gott macht ein Versprechen, indem er uns den Heiligen Geist gibt. Was ist dieses Versprechen? Einmal, dass er uns durch die Zeitlichkeit bringt, ja, als seine Menschen, wenn ich mich auf meine Kraft, auf meine Weisheit verlassen würde, wäre ich längst verlassen. Nicht nur das. Der Heilige Geist ist ein Versprechen und eine Anzahlung auf das, was uns in der Ewigkeit erwartet. Ja, das gewaltige Erbe der Kinder Gottes in der Ewigkeit und natürlich auch die Fülle des Geistes. Ich habe noch einiges, was ich hier aufgeschrieben habe an Wahrheiten, die ich weitergeben wollte. Die Zeit ist vorangerückt. Aber ich möchte mit einer Geschichte unsere Predigt beenden. Habt ihr den Namen Jonathan Edwards gehört? Jonathan Edwards war ein bekannter Prediger und die führende Persönlichkeit der Erweckungsbewegung in USA, die man auch Great Awakening nannte. Interessanterweise war dieser John Edwards, 1730, 40 hat er gelebt. Er war zu dieser Zeit schon Theologielehrer in Princeton gewesen. Princeton ist eine der bekanntesten Universitäten der Vereinigten Staaten heute noch. Und er war Theologielehrer gewesen, er war aber nicht wiedergeboren. So, er hat die Bibel unterrichtet, anscheinend auch ganz gut, aber er war nicht wiedergeboren. Und an einem Sonntag, da hat er keine Freude gehabt, zum Gottesdienst zu gehen, als natürlich, ja. Das Fleisch überwiegt manchmal als der Geist, ja, man hat nicht den Willen. So, er war gelangweilt am Sonntagmorgen, hat sich herumgedrückt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und dann ist er in die Bibliothek seines Vaters gegangen, dann hat er gesehen, oh, da liegt ein Buch, hat es aufgeschlagen, es war eine Bibel. Es war eine Bibel. Und dann las er einen einzigen Vers. Er schlägt die Bibel auf und dieser Vers springt ihm praktisch an oder springt ihm ins Auge. 1. Timotheus 1, Vers 17. Es steht geschrieben, dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und in sein Tagebuch schrieb Edwards später folgendes, dass die Wucht dieser Aussage, dass die Realität dieser Aussage, die Wahrheit dieser Aussage in diesem Moment ihn voll getroffen hat. Wie nie vorher, wie keine andere Stelle. Und als Folge wurde er wachgerüttelt in seiner Lauheit als sogenannter Christ. Ja? Er wurde von dieser Wahrheit, dass Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, dass ihm Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit gehört. Er wurde von dieser Wahrheit so alarmiert und auch von dieser Realität überführt, dass er eigentlich zu lau ist, um diesem Gott wirklich in seinem Dienst. Und dass er in seiner Lauheit diesem Gott für längste Zeit widerstanden hat. Und überzeugt von seiner Nachlässigkeit, diesen König richtig zu dienen, tat er Buße. Und daraufhin wurde er eben zu der treibenden Persönlichkeit dieser Erweckungsbewegung in den Vereinigten Staaten Great Awakening. So was war das wohl gewesen, dass diesen Theologen, der sich mit der Bibel beschäftigt hat, der seinen Abschluss gemacht hat als Theologielehrer, so gepackt hat und umgedreht hat, ja, dass er Buße getan hat und dann sich von Gott in dieser Weise auch gebrauchen ließ. Es war der Heilige Geist, dem plötzlich dieses Wort Gottes so aufs Herz gelegt hat, dass er gar nicht anders konnte als Buße tun und sich dann in seiner Buße zu Gott gewandt hat und sich von Gott dann gebrauchen ließ. So, ich möchte noch einmal ganz schnell wiederholen, was das Werk des Heiligen Geistes im Leben des gläubigen Menschen ist. Erstens, der Heilige Geist versiegelt den gläubigen Menschen vor Gott, für Gott, sehr wichtig. Der Heilige Geist lehrt uns und führt uns in die Angelegenheit Gottes. Drittens, der Heilige Geist gibt den Gläubigen die notwendige Lebens- und Widerstandskraft als Christ lebend in dieser Welt. Auch sehr wichtig, alles ist wichtig. Viertens, er versorgt uns mit geistlichen Gaben, sehr wichtig. Er vertritt uns im Gebet. Sehr wichtig. Er ist der Beistand anstelle von Jesus. Ja. Und siebtens, er ist ein Unterpfand, Anzahlung auf die geistliche Segnungen in der Ewigkeit. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass wir um diese Wahrheiten der Heiligen Schrift nicht nur wissen, sondern dass diese Wahrheiten in unserem Leben im Zusammenhang des Heiligen Geistes sich festigen. Wir uns darin freuen und wir in der Kraft des Heiligen Geistes dann auch unser Leben meistern als Menschen Gottes lebend in der Zeitlichkeit. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.